Radio Prag Nachrichten.
Tschechien begeht am Dienstag und Mittwoch zwei christliche Feiertage. Der Getränkehersteller KMV zieht präventiv weitere Chargen des Mineralwassers Aquila zurück. Außenminister Schwarzenberg würdigt den verstorbenen Otto von Habsburg. Tschechien begeht am Dienstag und Mittwoch zwei christliche Feiertage. Am Dienstag wird der beiden Slawenaposteln Kyrill und Method gedacht und am Mittwoch dann des böhmischen Reformators Jan Hus. Dazu finden im ganzen Land unterschiedliche kirchliche Feiern statt. Die größte davon sind die Tage des guten Willens im mährischen Wallfahrtsort Velehrad. Viele tschechische Arbeitnehmer haben die beiden freien Tage mit dem Wochenende zu einem Kurzurlaub verbunden. Kyrill und Method haben den christlichen Glauben ins damalige Großmährische Reich gebracht. Am 5. Juli wird ihre Ankunft im Jahr 863 gedacht. Der Husfeiertag erinnert an die Verbrennung des Reformators am 6. Juli 1415 in Konstanz. Der Getränkehersteller Karlovarske Minerálne Vody KMV hat am Montag damit begonnen, präventiv weitere Chargen des Mineralwassers Aquila ohne Kohlensäure in 1,5 Liter Flaschen vom Markt zu nehmen. Bei einer Charge vom 22. Mai dieses Jahres hatte die staatliche Landwirtschafts- und Lebensmittelinspektion in der vergangenen Woche das Bakterium E. coli festgestellt. KMV zieht nun alle Chargen zurück, die zwischen zwei Tiefenreinigungen im Mai entstanden sind. Dies geschehe, obwohl die Lebensmittelinspektion keine Mängel im Produktionsprozess der Firma gefunden hatte, wie es in einer Presseerklärung von KMV heißt. Die Verunreinigung des Mineralwassers Aquila Aqualinea war bei einer Routinekontrolle im Handel festgestellt worden. Der ehemalige Premierminister und Vorsitzende der tschechischen Sozialdemokraten Jiří Paroubek überlegt, zur Partei der Nationalen Sozialisten zu wechseln. Dies berichtet die Tageszeitung Hospodářské noviny in ihrer Montagsausgabe. Die Partei, die derzeit nur etwa 300 Mitglieder hat, war in der Ersten Republik sehr populär. Ihr prominentestes Mitglied war Edvard Beneš. Trotz der Namensähnlichkeit war sie keine faschistische Partei, sondern positionierte sich im Mitte-Links-Spektrum. Der derzeitige Parteivorsitzende Karel Janko äußerte gegenüber der Hospodářské noviny die Absicht, nächstes Jahr mit Jiří Paroubek als Spitzenkandidat im Kreis Ústí nad Labem anzutreten. Der tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg hat den verstorbenen Otto von Habsburg als bedeutenden Europaabgeordneten und interessanten Menschen gewürdigt, der sich schon als Jugendlicher gegen Hitler gestellt hatte. Wie alle Menschen habe der letzte Sohn des Kaisers von Österreich und Königs von Ungarn seine Schwächen und Fehler gehabt, doch Hitlers Wesen habe Otto von Habsburg von Anfang an durchschaut, so Schwarzenberg gegenüber der Nachrichtenagentur CTK. Der tschechische Außenminister erinnerte zudem daran, dass Otto von Habsburg nicht nur österreichischer und ungarischer, sondern auch böhmischer Thronprinz war. Otto von Habsburg ist am Montagmorgen im Alter von 98 Jahren in seinem Haus in Pöcking am Starnberger See gestorben. Tschechische Polizisten gehen dieses Jahr erneut in kroatischen Badeorten auf Streife. Kroatien ist eines der tschechischen Hauptreiseziele am Meer und die tschechischen Polizisten sollen ihre kroatischen Kollegen bei der Kommunikation mit Urlaubern unterstützen. Im Rahmen eines Projektes von Interpol werden dieses Jahr zudem Polizisten aus der Slowakei, Österreich, Deutschland, Frankreich, Ungarn und erstmals auch aus Serbien in den kroatischen Badeorten erwartet. Wie die Tageszeitung Slobodna Dalmatia am Montag schrieb, seien je 4 Polizisten aus Tschechien und der Slowakei bereits vor Ort eingetroffen. Und abschließend ein Blick auf das Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien heiter bis bewölkt. In weiten Teilen des Landes muss mit Schauern gerechnet werden, vor allem in Südwestböhmen auch mit Gewittern. Die Tagestemperaturen beginnen wieder zu steigen und erreichen in ihren Höchstwerten 20 bis 24 Grad Celsius, in den Bergen auf 1000 Meter Höhe bei 16 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im heutigen Tagesecho haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Die tschechischen Tennisfans jubeln und die Tennisexperten staunen. Nach 13 Jahren hat Tschechien wieder eine Wimbledon-Siegerin. Petra Kvitová ist am Wochenende hierzulande zum neuen Tennis-Idol geworden. Die tschechischen Galerien brauchen nicht mehr um die von ihnen ins Ausland geliehenen Kunstwerke Angst zu haben. Am Freitag hob ein Wiener Bezirksgericht die gerichtliche Pfändung von 3 tschechischen Kunstwerken auf, die wegen des Rechtsstreits der Tschechischen Republik mit der Schweizer Blutplasmafirma Diag Human beschlagnahmt worden waren. 12:05 wurde das Scheitern des tschechischen Mitte-Rechtskabinetts am vergangenen Donnerstag verhindert. Robert Schuster bringt im heutigen Schauplatz Einzelheiten. Bleiben Sie dran. Ein neuer Star ist geboren. Mit dieser Aussage hat der ehemalige Wimbledon-Sieger Jan Kodeš am vergangenen Samstag nicht nur den Nerv der meisten Tschechen, sondern auch den der internationalen Tennisfachwelt getroffen. Der Star, den Kodeš meint, ist niemand anderes als seine Landsfrau Petra Kvitová, die am Samstag das Dameneinzel in Wimbledon gewonnen hat. Und bei ihrem überlegenen Finalsieg über die Russin Maria Sharapova ließ die erst 21-jährige Kvitová auch erkennen, dass sie durchaus das Potenzial besitzt, die künftige Nummer 1 der weltbesten Tennisspielerinnen zu sein. Lothar Martin blickt noch einmal auf den bisher größten Erfolg der jungen Tschechin zurück.
Am Freitag nach dem Halbfinalsieg von Petra Kvitová über die Weißrussin Viktoria Azarenka haben wir in unserer Sendung noch davon gesprochen, dass sich ein Tennissternchen aus dem mährischen Fulnek anschickt, für Furore zu sorgen. Nach dem Finale von Wimbledon, in dem Kvitová die Russin Sharapova in 2 Sätzen mit 6:3 und 6:4 besiegte, aber reihen auch wir uns in die Schar derjenigen, die jetzt behaupten, ein neuer Stern ist aufgegangen. Hochkonzentriert, mit viel Power, Präzision und Übersicht, scheuchte Kvitová ihre 3 Jahre ältere Konkurrentin nämlich von einer Verlegenheit in die andere. Die 1,83 Meter große Blondine schloss ihre Gala-Vorstellung zudem mit einem Sahnehäubchen ab. Sie nutzte gleich den ersten Matchball und machte mit einem Ass ihren großen Triumph perfekt. Einen Triumph, den sie zunächst kaum fassen konnte.
Potom proměněném matchballu jsem byla furt tak jako jo, nebo ne, nebo co?
Nach dem ersten Matchball wusste ich nicht so recht, war gut oder nicht gut oder was. Auch jetzt fühle ich mich wie immer, aber natürlich bin ich ungeheuer glücklich.
Jako cítím se furt stejně, ale jsem samozřejmě strašně šťastná.
Nach dem erfolgreichen Matchball ließ Petra Kvitová zunächst ihren Schläger fallen, um auch sogleich auf die Knie des heiligen Rasens zu sinken. Die Bilder ihres ungläubigen Staunens, als sie dann ihre Hände vor dem Gesicht verschränkte, gingen anschließend um die ganze Welt. Die bescheidene, stets lächelnde Kvitová hatte das vollbracht, wovon sie als Kind oft geträumt hatte. Den Turniersieg von Wimbledon. Mit 21 Jahren aber so jung wie keine vor ihr, mit Ausnahme ihrer Gegnerin Sharapova, die bei ihrem Erfolg 2004 erst 17 war. Ebenso 21 Jahre alt bei ihrem ersten Wimbledon-Sieg, aber war auch das große Vorbild der Petra K., die 18-fache Grand-Slam-Gewinnerin Martina Navratilova. Die gebürtige Pragerin, die heute in den USA lebt und die bis Samstag letzte tschechische Wimbledon-Siegerin Jana Novotná, saßen dann auch nicht ganz zufällig in der königlichen Loge des Center Courts von Wimbledon. Sie, die beiden einzigen Tschechinnen vor Petra Kvitová, die hier gewonnen haben, drückten ihrer Nachfolgerin fest die Daumen. Diese Unterstützung habe sie sehr genossen, sagte Kvitová und bekannte.
Ich bin natürlich zur Ehrentafel mit den namentlich eingravierten Siegerinnen gegangen, wo jetzt auch mein Name steht. Auf dem Weg dorthin habe ich auch Jana und Martina getroffen. Und dann haben wir uns alle umarmt. Als ich Martina umarmt habe, sind bei uns beiden die Tränen geflossen.
Das kam sicher nicht von ungefähr, hat doch die 54-jährige Navratilova in der 33 Jahre jüngeren Kvitová vermutlich ihre Nachfolgerin gesehen. In diese Richtung spekulieren auch bereits US-amerikanische Medien, die darauf aufmerksam machten, dass Petra Kvitová seit Navratilovas letzten Triumph 1990 die erste Linkshänderin ist, die in Wimbledon gewonnen hat. Und wie ihr Vorbild peitscht auch die im mährischen Pilowetz geborene Kvitová die Bälle mit ihrer krachenden Vorhand übers Netz. Navratilová, die den Rasen von Wimbledon nicht weniger als 9-mal als Turniersiegerin verlassen hat, glaubt daher fest daran, dass Petra Kvitová das Potenzial für noch viele große internationale Erfolge hat. Einen solchen Erfolg, wenn auch nur zur Hälfte, haben am Wochenende in Wimbledon auch 2 weitere tschechische Tennisspielerinnen gefeiert. Květa Peškiová, die mit der Slowenin Katarina Srebotnikova das Damen-Doppel gewann, und Iveta Benešová, die sich mit dem Österreicher Jürgen Melzer im Mix durchsetzte.
Lothar Martin war das mit einem Bericht über den Wimbledon-Sieg von Petra Kvitova. Kunst darf nicht als Geisel genommen werden. Ein Bezirksgericht in Wien hat am Freitag der Berufung des tschechischen Staates stattgegeben und entschieden, dass die Exekution von 3 tschechischen Kunstgegenständen nicht gültig ist, da diese eine Immunität des Kultureigentums genießen. Die Kunstwerke wurden im Mai im Rahmen eines langjährigen internationalen Rechtsstreits zwischen der Tschechischen Republik und Blutplasmafirma Diag Human konfisziert. Markéta Kachlíková berichtet.
Je ein Bild von Emil Filler und Vinzenz Beneš sowie eine Plastik von Otto Gutfreund. Das sind die Kunstgegenstände, die Ende Mai ein Wiener Gericht auf Antrag des Unternehmens Diag Human konfisziert hatte. Hintergrund ist ein Geschäft mit Blutplasma, das in den 90er Jahren nicht zustande gekommen war. Später legte ein Schiedsgericht in Paris der Tschechischen Republik eine Milliardenstrafe in Kronen auf, die das Land allerdings nicht zahlte, während Diag Human mit dem Urteil von 2008 den Rechtsstreit zu seinen Gunsten entschieden sieht, lehnt der tschechische Staat die Entschädigungszahlungen weiter ab. Seiner Ansicht nach dauert der Rechtsstreit an. Diag Human verlangt mehr als 10 Milliarden Kronen und will diese durch die Pfändung und anschließenden Verkauf von tschechischem Staatsbesitz einstreichen. Die gerichtliche Pfändung vom Mai in Wien, die der Anfang sein sollte, wurde allerdings nun aufgehoben. Der tschechische Kulturminister Jiří Besser:
Das ist natürlich eine tolle Nachricht. Wir müssen aber sehr vorsichtig sein. In jedem Land können die Gerichte anders an den Fall herangehen. Juristen, die den tschechischen Staat vertreten, empfehlen weiterhin zur Vorsicht.
Den Standpunkt des Ministers bestätigt auch der Experte für internationale Schiedsverfahren Wladimír Balaš.
Ob tschechisches Eigentum in anderen Staaten beschlagnahmt werden kann, darüber entscheiden die Gerichte in den jeweiligen Staaten. Und sie können die Sache unterschiedlich auslegen. Dennoch, sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit genauso wie in Wien vorgehen.
Wladimír Balaš erklärt, warum das Wiener Gericht nun der Berufung der Tschechischen Republik stattgegeben hat.
Das Gericht gab der Argumentation der Tschechischen Republik recht, dass sich nicht jeder staatliche Besitz konfiszieren lässt. Dazu gehören sicher Gegenstände aus Sammlungen, die von Wert für den betroffenen Staat sind, zum Beispiel etwa die Krönungskleinodien. Oder es sind Gegenstände, die von wissenschaftlicher, geschichtlicher und kultureller Bedeutung sind. Und auch weiteres Eigentum, das zur Herrschaftsausübung dient, darf nicht gepfändet werden. Des Weiteren gehört dazu Eigentum, das zu diplomatischen Zwecken dient.
Nach der Konfiszierung der 3 Kunstgegenstände in Wien hat Tschechien alle seine Kunstwerke, die sich im Ausland befanden, aber auch wertvolle Musikinstrumente, die an bedeutende tschechische Virtuosen verliehen waren, ins Land zurückgeholt. Als bedroht galt auch das Gebäude des tschechischen Zentrums in Paris. Ist mit dem neuesten Gerichtsurteil von Wien die Gefahr gebannt? Fachmann Balaš:
Das ist schwer zu sagen. Das Außenministerium hat eine Bestätigung seitens der französischen Regierung angestrebt, dass dieser Besitz eben den Zwecken einer Konsularmission der Tschechischen Republik diene. Man müsste individuell beurteilen, ob das Gebäude auch kommerziellen Zwecken dient. Die Räumlichkeiten und Archive der Konsularmission dürften zweifelsohne nicht betroffen sein. Die Frage ist allerdings, welchen Status das ganze Gebäude hat.
Wann die in Wien beschlagnahmten Werke nach Tschechien zurückkehren, ist noch nicht klar. Die Gegenseite hat noch die Möglichkeit, in Berufung zu gehen.
Markéta Kachlíková informierte Sie über die jüngste Entwicklung im Fall der gerichtlich verpfändeten tschechischen Kunstwerke. Dies war die Folge eines langjährigen Rechtsstreits, der die Tschechische Republik mit der Firma Diag Human führt. Für den Streit mit Diag Human ist jedoch nicht das jetzige Regierungskabinett verantwortlich. Das jetzige Kabinett hatte andere Probleme zu lösen. Denn das Scheitern der Mitte-Rechtsregierung von Premier Nečas konnte letzte Woche wieder einmal im letzten Augenblick verhindert werden. Der aufmüpfige kleine Koalitionspartner von der Partei der öffentlichen Angelegenheiten wurde befriedet. Alles eitel Sonnenschein nun, mehr dazu von Robert Schuster im folgenden Schauplatz.
Schauplatz.
Auch wenn die tschechische Regierung gerettet ist, fragen sich viele Experten, ob die jüngste Änderung im Regierungsteam tatsächlich zu einer Beruhigung führt oder ob nicht bereits ein weiterer Konflikt am Horizont sichtbar ist. Die drei Regierungsparteien haben einen sehr detaillierten Anhang zu ihrem Koalitionsvertrag beschlossen, der viele Prioritäten des kleinsten Koalitionspartners, der Partei der öffentlichen Angelegenheiten, beinhaltet. Der Partei ist es zudem auch gelungen, die ihr zustehenden Ministerposten so zu besetzen, dass sie sich in der Regierung wieder stärkeres Gehör verschaffen kann. Bedeutet das also, dass jetzt alle potenziellen Gefahren für ein Scheitern der Regierung gebannt sind? Petr Nováček vom ersten Programm des tschechischen Rundfunks, der mit seinen Kommentaren die tschechische Politik seit vielen Jahren begleitet, ist da eher skeptisch.
Mit der Zeit wird sicherlich irgendein Problem auftauchen, weil die Partei der öffentlichen Angelegenheiten sehr kreativ ist. Was aber die personellen Fragen angeht, werden zu den nun besetzten Ministerposten sicher noch weitere in den jeweiligen Ministerien und in den Verwaltungsräten von Unternehmen im staatsnahen Bereich dazukommen. Deswegen glaube ich, dass die Partei für eine gewisse Zeit zufrieden sein dürfte.
Während die bisherige Fraktionschefin und Justizexpertin der VV-Partei, Karolina Bík, schon seit langem als ministrabel galt, hat die Berufung des erst 29-jährigen Parteimanagers Pavel Dobeš für einige Überraschung gesorgt. Warum hat die kleinste Regierungspartei ausgerechnet den jungen Pavel Dobeš in das schwierige Verkehrsministerium geschickt, auch wenn er in diesem Bereich über keinerlei Erfahrung verfügt? Petr Nováček.
In einer der wundersamen geheimen Tonbandaufnahmen, die durch die Medien geisterten und die ein Treffen bei Vít Bárta zu Hause wiedergaben, tauchte unter anderem auch der Name Pavel Dobeš auf. Und zwar im Zusammenhang, dass gerade er am meisten für die Finanzierung der Partei verantwortlich sei. Es wird angenommen, dass Dobeš Bárta sehr nahe stand. Und Bárta ist zwar nur ein einfacher Abgeordneter, aber hat immer noch großen Einfluss auf das Innenleben der Partei der öffentlichen Angelegenheiten, auch wenn es in letzter Zeit so aussieht, als ob er nicht mehr so dominant wäre.
Welche praktischen Konsequenzen werden die jüngsten Rochaden im Regierungsteam haben? Kommentator Petr Nováček vom tschechischen Rundfunk glaubt, bemerkt zu haben, dass sich die Art und Weise, wie innerhalb des Regierungslagers Konflikte ausgetragen werden, in den letzten Wochen geändert hat.
Es ist eigentlich nicht üblich, dass man alles über das Innenleben der politischen Parteien erfährt, zumal es sich in diesem Fall auch um ziemlich persönliche Angelegenheiten handeln dürfte. Wenn die Regierung tatsächlich das Kriegsbeil begraben will, dann wird sie gut beraten sein, zu den jüngsten Vorfällen nicht mehr zurückzukehren. Ich möchte darauf hinweisen, dass in letzter Zeit offensichtlich auch die Verbreitung von gezielten Indiskretionen in gewissen Medien nachgelassen hat. Es ist also nicht mehr so, dass man die Zeitung öffnet und dort täglich die Niederschrift irgendeines geheimen Tonbandmitschnitts findet. Das könnte bedeuten, dass in den jeweiligen Regierungsparteien jene Kräfte gezügelt wurden, die in der Skandalisierung von politischen Mitbewerbern ein wichtiges Instrument der politischen Auseinandersetzung gesehen haben.
Weitaus skeptischer ist hingegen der Politikwissenschaftler Bohumil Doležal von der Prager Karls-Universität. Trotz des nun geschlossenen Zusatzes zum Koalitionsvertrag sieht er nun eine sehr geringe Chance, dass das Drei-Parteien-Bündnis bis zum regulären Wahltermin im Jahr 2014 aushalten wird.
Die Chance ist sehr gering, weil jede dieser Parteien ein wenig anders veranlagt ist. Insbesondere die Partei der öffentlichen Angelegenheiten unterscheidet sich von allen anderen dadurch, dass ihr Hauptziel das Erlangen und Verteidigen bestimmter Machtpositionen zu sein scheint. Alles, womit sich diese Partei nach außen präsentiert, einschließlich ihres Programms, ist diesem einem Ziel untergeordnet. Deshalb ist dieses Programm auch populistisch. Daraus folgt, dass diese Partei ihre beiden Regierungspartner als Gegner sieht, die ihr in der Verwirklichung des besagten Zieles im Wege stehen. Da ist eine Verständigung nur äußerst schwierig. Der Unterschied wird deutlich, wenn man die Rolle vergleicht, die die Grünen in der vorletzten Regierung von Premier Topolánek gespielt haben und welche Rolle gegenwärtig die Partei der öffentlichen Angelegenheiten wahrnimmt.
Den Grund dafür sieht Bohumil Doležal darin, dass die Regierung seiner Meinung nach praktisch ein Jahr damit verloren hat, das interne Machtgefüge innerhalb der Koalition in ein Gleichgewicht zu bringen. Hören Sie dazu abschließend noch einmal den Politikwissenschaftler Bohumil Doležal.
Problem je v tom, že panu Nečasovi se teď povedlo.
Das Problem besteht darin, dass es Premier Nečas nach einem Jahr im Amt endlich gelungen ist, eine Regierung zusammenzustellen, die er schon gleich nach den Wahlen hätte haben können, und zwar eine Regierung mit so etwas wie einer Grundaufstellung. Ich persönlich habe meine Zweifel, dass der sehr detaillierte Anhang zum Koalitionsvertrag, der nun verabschiedet wurde, in irgendeiner Weise den Fortbestand der Regierung sichern könnte. In der Koalition fehlt von Beginn an Konsens sowie guter Wille, und daran hat sich auch jetzt nichts geändert. Ich gehe davon aus, dass das Bündnis nicht stabiler werden wird.
Den Schauplatz hat für Sie Robert Schuster gestaltet. Und damit sind wir am Ende unserer publizistischen Beiträge angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Martina Schneiberkova.